Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Waldbrände in Sibirien sind nicht nur eine Umwelt-, sondern auch eine Klimakatastrophe. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem beschäftigen uns in Umwelt und Verbraucher die Steuervergünstigungen der Regierung zur Förderung der E-Mobilität. Wir berichten vom illegalen Geschäft mit dem Sand der Flüsse und den ökologischen Auswirkungen und fragen im Verbrauchertipp, wie lange sie eigentlich Steuerbelege und Gehaltszettel aufheben müssen. Seit Wochen wüten in Sibirien im Osten Russlands verheerende Waldbrände. Schon jetzt sind mehr als 3,2 Millionen Hektar abgebrannt. Das ist ungefähr eine Fläche so groß wie Nordrhein-Westfalen. Und die russischen Behörden haben nichts getan, um diese Brände einzudämmen. Auch aus Spargründen. Und das ist nicht nur für die Anwohner eine Katastrophe, sondern auch für die Umwelt und das Klima. Nicht nur, dass bei einem Brand dieses Ausmaßes ein komplexes Ökosystem zerstört wird, es werden zudem noch viele Tonnen CO2 freigesetzt. Und der Ruß heizt den Klimawandel noch weiter an, weil der Wind die schwarzen Rußpartikel bis in die Arktis weht. Dort verdunkeln sie dann die Eisflächen, die unter der schwarzen Schicht und bei Sonneneinstrahlung nun noch schneller abschmelzen. Und in Sibirien brennt es derweil weiter. Oliver Schosch berichtet.
In Sibirien stellen gerade viele Bewohner Videoclips ins Netz, wie Pavel Mitkowski. Es ist aus einem kleinen LKW aufgenommen, der mitten in einen Waldbrand hineinfährt. Rechts neben dem Sandweg brennt eine Waldböschung lichterloh. Doch der LKW fährt immer weiter und plötzlich sieht man nichts mehr, nur noch eine dichte gelbbraune Wolke. Gib mehr Gas. Man kann nichts sehen. Okay, wir fahren weiter. Es ist lebensgefährlich, was die Männer da machen. Sie sind alleine. Doch nach einigen Minuten lichtet sich der Rauch ein wenig und sie schaffen es tatsächlich, durch das brennende Waldstück zu fahren. Wer die beiden sind und was sie vorhatten, bleibt unklar. Doch weit und breit waren keine Löschkräfte zu sehen. Und genau das ist das Problem, sagt Michael Krendlin von der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Moskau. Bei den meisten Bränden wird nichts getan. Sie werden nicht gelöscht. Nach meinen Informationen brennen gerade 3,3 Millionen Hektar Wald und gelöscht werden ein paar hunderttausend Hektar, also weniger als 10%. Jetzt ist es zu spät, die Feuer sind zu groß, sagt Michael Krendlin. Doch zu einem früheren Zeitpunkt sei Löschen möglich gewesen. Man habe es bewusst nicht gemacht, um Geld zu sparen, so Krendlin. 2015 wurde in Russland offiziell erlaubt, dass große Brandflächen nicht mehr gelöscht werden müssen. Dazu wurden die Gesetze geändert. Die Waldgebiete sind eingeteilt in Schutzzonen und Kontrollzonen. In den Kontrollzonen muss man seit 4 Jahren nicht mehr löschen, wenn Menschenleben und Infrastruktur nicht in Gefahr sind und wenn das Löschen teurer ist als der Schaden, der durch den Brand entstehen würde. Nach unseren Erkenntnissen gibt es in diesen Kontrollzonen sehr wohl besiedelte Gebiete. Für die Ortschaften sei das Feuer nicht die Gefahr, sagt Alexander Tschuprian vom russischen Katastrophenschutz, sondern der Rauch. Der Rauch breitet sich über tausende Kilometer aus und erschwert die Lebensbedingungen vieler Menschen. Selbst in den größeren Städten gehen viele Menschen zum Arzt. Wir haben hunderte Siedlungen, die vom Rauch betroffen sind und die Bevölkerung bittet um Hilfe. Ich denke, wirtschaftliche Argumente sollten uns nicht davon abhalten, diese Hilfe zu leisten. Michael Krendlin von Greenpeace warnt, die Brände in Sibirien als rein lokales Problem zu sehen. Er spricht von einer Katastrophe für das globale Klima. Brände liefern einen sehr großen Beitrag für den Klimawandel. Da werden Unmengen an CO2 freigesetzt. Und dann gibt es noch das schwarze CO2. Das ist die Asche der Waldbrände, die vom Norden Sibiriens durch den Wind bis in die Arktis getragen wird, sich auf das Eis setzt und sorgt, dass es schneller schmilzt. In den russischen sozialen Netzwerken formiert sich eine Protestbewegung. Unter dem Hashtag Sibir Garit, Sibirien brennt, melden sich Menschen zu Wort. Manche mit dramatischen Appellen. In den Massenmedien hört man nichts darüber, dabei müsste es einen Aufschrei geben. Es ist eine Katastrophe. Sei gegrüßt, mein schönes Land. Es sieht so aus, als ob wir dich heute nicht retten würden. Der russische Umweltminister will in die Waldbrandregion fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.
Das könnte ihm auch die NASA liefern. Man sieht nämlich die Brände schon vom All aus. Vor allem mit Steuererleichterung will die Regierung in Zukunft die E-Mobilität fördern und somit den klimafreundlichen Verkehr. Sonderabschreibungen von 50% auf den Kaufpreis eines Elektrolieferfahrzeuges sind Teil der Fördermaßnahme. Auch die Steuerprivilegien für elektrisch angetriebene Dienstwagen sollen verlängert werden. Die Jobtickets für Beschäftigte sollen komplett von der Steuer befreit werden, in der Hoffnung, dass mehr Menschen vom Pkw auf Bus und Bahn umsteigen. Über die Wirkung dieser Maßnahmen möchte ich nun mit dem verkehrspolitischen Sprecher Gerd Lott-Sieben vom Verkehrsclub Deutschland, kurz VCD, sprechen. Herr Lott-Sieben, diese Maßnahmen sollen ja am Ende auch dem Klimaschutz dienen. Sind die zu erwartenden CO2-Einsparungen durch den Einsatz oder den Ersatz der Benziner durch Stromfahrzeuge tatsächlich groß genug, als dass sie bei der Klimabilanz richtig ins Gewicht fallen?
Wenn denn durch diese Maßnahmen tatsächlich Benzinfahrzeuge, Dieselfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden, dann könnte man doch sagen, ja, das bringt was. Aber wir haben es hier mit einer sehr merkwürdigen Subventionierung zu tun. Hier werden Dienstfahrzeuge für eine Klientel von Gutverdienern derart billig gemacht, dass es schon fast geschenkt ist. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wenn jemand ein SUV, also ein dickes, großes Fahrzeug fährt und das als Dienstwagen fährt, dann jetzt mit dem Dieselmotor, dann zahlt er dafür nur 200 Euro im Monat, real. Wenn es ein Elektrofahrzeug ist, beziehungsweise ein Plug-in-Fahrzeug, der gleiche fette Dieselmotor plus ein Elektromotor dazu, dann kostet dieses Auto, was dann 10.000 Euro teurer ist, also 60.000, kostet dann nur noch 120 Euro pro Monat für den Nutzer, also fast geschenkt. Jeder Normal-User, der ein VW Golf fährt, der ist mit Kosten von 5.000, 6.000 Euro im Monat, also 500, 600 Euro im Monat dabei, also eine völlige Ungerechtigkeit.
Das heißt, Sie prangern vor allem die Ungerechtigkeit an. Kann es denn dennoch in der Bilanz ein bisschen was bringen?
Man muss dann auch unterscheiden, es sollten nur solche Fahrzeuge gefördert werden, die energieeffizient sind. Also Elektrofahrzeuge, die wenig Strom verbrauchen. SUVs, die, wenn sie im Verbrennermodus laufen, 10 Liter in der Stadt oder sogar mehr verbrauchen, die sollen überhaupt nicht gefördert werden. Also wenn, dann batterieelektrische Fahrzeuge, die wirklich wenig Strom verbrauchen und nicht irgendwelche Sportwagen, die auch wieder mit 200-300 PS dann halt sehr viel Energie in Form von Strom verbrauchen.
Wie ist denn überhaupt die Ökobilanz dieser Elektrofahrzeuge? Sie haben den Stromverbrauch schon angesprochen, die Batterien sind ja auch problematisch.
Die Stromproduktion wird immer grüner. Also seit Jahren haben wir ja immer einen Zuwachs an Solarstrom, an Windstrom. Das kommt aber leicht in Stocken. Elektrofahrzeuge machen nur mit der Energiewende Sinn. Also wenn der Strom grüner wird, machen Elektrofahrzeuge mehr Sinn. Bei der Batterie muss man ganz genau darauf achten und da muss man die Unternehmen verpflichten, dass sie wirklich auch in den Abbau der Ressourcen reinschauen und auch bei der Produktion muss genau hingeschaut werden, was da gemacht wird. Es muss Vorschriften geben, das ist der Staat, das ist der Gesetzgeber in der Pflicht, Vorschriften zu machen, dass die Produktion sauber ist. Von daher würde es auch Sinn machen, wenn die Produktion von Batteriezellen nach Europa käme.
Jetzt sollen ja auch die Jobtickets noch vergünstigt werden. Ist das wenigstens ein Schritt, ein konsequenter Schritt in die richtige Richtung?
Jobtickets fördern ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen wirklich den Einstieg in die Verkehrswende. Es nützt ja nichts, wenn man nur den öffentlichen Verkehr billiger macht. Aber wenn die Bahnen und Busse zu voll sind, dass die Menschen deshalb nicht fahren wollen, muss man natürlich da auch investieren. Man muss mehr Fahrzeuge auf die Straße bringen. Man muss das Radfahren fördern, dass die Menschen tatsächlich vom Auto umsteigen. Denn wer in der gleichen Zeit oder sogar schneller mit dem Rad zur Arbeit kommt, dazu noch diesen Trainingseffekt hat und die frische Luft hat, der steigt vielleicht freiwillig und man kann niemanden zwingen. Aber man muss die Angebote machen. Man braucht vernünftige Radwege, man braucht einen guten öffentlichen Verkehr.
Was für die Verkehrswende tatsächlich sinnvoll wäre, das erklärte mir gerade Gerd Lott-Sieben vom Verkehrsclub Deutschland. Danke dafür. Sand ist das neue Gold. Er ist so begehrt, weil er als Baustoff für die Megacities dieser Welt unentbehrlich ist. Man müsste ja meinen, von Sand hat die Welt genug, die Wüsten sind voll davon. Aber die Körner dort sind glatt geschliffen und als Baustoff völlig ungeeignet. Deshalb importieren Staaten wie zum Beispiel Singapur Sand aus dem Meer oder aus Flüssen. Das Geschäft mit Sand ist mittlerweile gigantisch, oft illegal und vor allem bedroht es die Existenz der Anwohner und zerstört die Flussökosysteme. Am Ende zerstört diese Industrie dann auch die Nahrungsgrundlage abertausender Flussanrainer. Angelika Henkel und Annika Sipör berichten.
Es war nachts, wir haben geschlafen. Plötzlich hörten wir ein Geräusch. Wir dachten, es sind die Kinder. Aber dann fing das Haus an, sich langsam zu bewegen. Ich hatte so eine Angst. Wir sind rausgekrabbelt und weggelaufen. Yao Kan schaut noch immer ungläubig an das Ufer des Mekongs, an die Stelle, wo einmal das Hausholz seiner Familie stand. Kambodscha, ein kleines Dorf am Fluss. Da, wo Yao Kan einmal wohnte, hat sich der Mekong seinen Raum genommen. Die Schiffe, die dort fahren, ragen aus dem Wasser, wenn sie leer ankommen. Wenn sie später wieder passieren, liegen sie tief. Sie transportieren den Sand des Flusses ab. Ich weiß nicht, wo diese Leute alle herkommen, wer sie sind. Es gibt so viele Bagger. Ich weiß nur, sie sind gekommen, um den Sand abzuholen. Das, was hier in Kambodscha passiert, gibt es an vielen Orten Asiens, in Vietnam, Malaysia oder Indonesien. Dort, wo jahrelang Sand aus dem Grund gepumpt wird, verändert sich der Flusslauf. Da hilft es wenig, wenn die Regierung versucht, mit Sandsäcken aufzuschütten. Und auch die Pflanzen und Fische werden beeinflusst. Das Wasser ist seit der Sandgewinnung aufgewühlt, noch brauner als sowieso schon. Es dringt nicht genug Licht an den Grund. Ein Problem für Fischer wie Sales Lee. Der Fluss ist die Grundlage meines Lebens. Nein, was sag ich, meiner ganzen Familie. Unser Leben hängt vom Fluss ab. Wir haben kein Land, keine Plantage. Wir leben vom Fluss. Nachbarn erzählen der Fernsehkorrespondentin für das Erste, mehr als 100 Häuser hat der Mekong mit sich genommen. Einige schlafen nun unter freiem Himmel oder provisorischen Dächern. Es gibt keine Wände und das mit Kindern. Sand ist der Stoff, aus dem beispielsweise die Träume in Singapur gemacht sind. Er ist die Hauptzutat für Beton, Asphalt und Glas. War die Stadt 1960 noch in etwa so groß wie der Genfer See, hat sie sich bis heute schon um etwa ein Viertel vergrößert. Das Fundament für die modernen Bürogebäude und Hotels im Meer entsteht durch das Aufschütten von Sand. Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha. Am Rand türmt sich der Sand. Jahrelang wurde er von Kambodscha nach Singapur exportiert. Inzwischen ist das offiziell verboten. Aber wie streng wird das kontrolliert? Interviewanfragen bei der Regierung bleiben unbeantwortet. Tuan Rata von der Umweltschutzorganisation Mother Nature hat Zweifel. 2016 haben wir offizielle Lieferpapiere geprüft und herausgefunden, Kambodscha hatte angegeben, nur wenig Sand nach Singapur zu liefern. Singapur aber verzeichnete offiziell ein Vielfaches davon. Da kann etwas nicht stimmen, aber die Regierung hat sich nie dazu geäußert. Yao Kan und seine Frau Om Pon aus dem kleinen Dorf am Ufer des Mekongs arbeiten auf den Baustellen in der Stadt. Doch das Geld reicht gerade mal fürs Essen. Sie können sich noch nicht einmal Wellblech kaufen, um Wände für ihre notdürftige Unterkunft zu bauen. Ich baue jeden Tag Häuser für andere. Die Hotels, die Restaurants, die Hochhäuser, sie sind alle aus Sand gemacht. Die Reichen leben ihre bequemen Leben und ich bin arm und kann nichts dagegen tun. Weil der Sand hier fehlt, ist unser Haus in den Mekong gerutscht. Der Sand für die Megacities, er ist mittlerweile zum Albtraum für die Menschen an Flüssen wie dem Mekong geworden.
Und von Kambodscha kommen wir zurück nach Deutschland. Angesichts bundesweiter Waldschäden hat der Bund Deutscher Forstleute einen nationalen Waldgipfel auf höchster Ebene gefordert. Der Wald stehe, Zitat, vor dem Kollaps. Das erklärte der Berufsverband der Forstfachleute soeben in Berlin. Die bisher von der Politik angekündigten Maßnahmen reichten angesichts der Brisanz der Lage nicht aus. Nach Angaben von Waldbesitzern, Umweltschützern, Forstexperten und auch Politikern treten derzeit bundesweit massive Waldschäden in ein bisher nicht gekannten Ausmaße auf. Schuld sind demnach die schon seit 2 Jahren anhaltende extreme Trockenheit und dadurch ausgelöste Folgeprobleme wie Schädlingsbefall. Betroffen sind auch wichtige Baumarten wie die Buche. Die Sommerzeit ist auch die schönste Zeit für Früchte. Erdbeeren, Himbeeren, Aprikosen und Pfirsiche. Wer gerne selbstgemachte Marmeladen isst, hat jetzt die größte Auswahl. Beziehungsweise, was sie nicht essen können, das können sie noch gut zur Marmelade verarbeiten. Am schnellsten mit Gelierzucker, aber es gibt auch noch eine Reihe von Alternativen, wie Susanne Kuhlmann weiß.
Das Internet als Vorkocher. Die Suche nach Anleitungen zum Marmeladekochen ergibt eine Fülle von Ergebnissen. Auch dieses.
Wir nehmen einfach Früchte. Beeren, was auch immer wir haben, geben wir es in einen Topf, Dann kommt der Gelierzucker dazu. Ich nehme ganz gerne einen 3:1 Zucker, weil es halt nicht ganz so süß ist. Und da habe ich halt mehr Aroma von den Beeren. Und ein bisschen Thymian und Rosmarin darf nicht fehlen, hebt einfach den Geschmack.
Vorbereitetes Obst wird mit Zusatz von Gelierzucker in wenigen Minuten zu Marmelade, Konfitüre oder Gelee gekocht. Gelierzucker ist eine Mischung aus normalem Haushaltszucker mit unter anderem Pektin als Geliermittel und Säuerungsmitteln wie Zitronensäure oder Weinsäure. Pektine kommen in vielen Pflanzen vor, auch in Obst. Erdbeeren enthalten davon sehr wenig, Äpfel und Zitrusfrüchte besonders viel. Elke Wiczorek vom Netzwerk Haushalt zur Rolle von Pektinen beim Marmeladekochen.
Die werden beim Geliervorgang, also beim Einkochen oder Marmeladekochen, durch Zucker und Temperatur aus den Zellwänden rausgelöst und bilden die so eine Art Gitter. Das heißt, dadurch wird die Flüssigkeit dann fest.
Pektinhaltigen Gelierzucker gibt es in unterschiedlichen Varianten, wobei die Bezeichnung das Verhältnis von Frucht zu Zucker wiedergibt.
Von der Haltbarkeit her ist 1:1 natürlich am längsten haltbar. Bei den anderen Versionen kommt der Fruchtgeschmack besser raus, aber sie sind auch maximal nur ein Jahr haltbar.
Gelierzucker für Marmelade im Verhältnis 2:1 oder 3:1 enthält also einen oder zwei Anteile mehr Frucht. Der Gehalt an konservierendem Zucker ist dementsprechend geringer. Manche Gelierzucker können Palmöl enthalten, um beim Kochen die Schaumbildung zu verhindern. Sein Anteil liegt bei unter 1% und es muss auf der Verpackung als Palmöl deklariert werden. Konfitüre kochen klappt auch mit normalem Haushaltszucker oder besser noch mit Einmachzucker. Das ist auch reiner Zucker, aber mit größeren Kristallen, die sich langsamer auflösen. Er bildet nicht so viel Schaum beim Kochen und brennt nicht leicht an. Das Zubereiten von Marmelade dauert allerdings länger als mit Gelierzucker, weil die Pektine erst aus dem Obst gelöst werden müssen. Wer Zucker nicht gut verträgt oder aus anderen Gründen meiden möchte, hat beim Marmeladekochen einige Alternativen.
Mit Chiasamen und Leinsamen kann man arbeiten. Die haben eine hohe Quelleigenschaft. Allerdings ist das Ergebnis dann nur 3 bis 4 Wochen haltbar.
Beide nehmen Flüssigkeit gut auf und quellen dann. Die Samen werden zusammen mit dem Obst kurz im Mixer püriert. Ein anderes pflanzliches Geliermittel ist Agar-Agar, das aus getrockneten Meeresalgen gewonnen wird und wonach das mit Wasser angerührte Pulver zunächst auch riecht. Verarbeitet ist es jedoch geschmacksneutral. Elke Wiczorek vom Netzwerk Haushalt.
Also Agar-Agar hat eine hohe Quellfähigkeit und das geliert auch schon bei 30 Grad. Man sollte aber darauf achten, es sollte nicht über 80 Grad erhitzt werden.
Für 500 Gramm Fruchtpüree reicht etwa ein halber Teelöffel Agar-Agar. Es geliert ohne Zugabe von Zucker, sodass auch mit Honig, Agavendicksaft, Stevia oder anderen pflanzlichen Süßungsmitteln gearbeitet werden kann. Agar-Agar geliert erst beim Abkühlen. Ein bisschen Experimentierfreude und Stöbern in Rezepten kann nicht schaden, wenn Fruchtaufstriche mit Agar-Agar, Chiasamen oder Leinsamen zubereitet werden. Oder auch mit Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl oder Pfeilwurzstärke. Marmelade, Konfitüre und Gelee mit alternativen Geliermitteln ist maximal 3 Wochen haltbar und muss im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wer Konfitüre lange aufbewahren möchte, ist mit Obst und Zucker im Verhältnis 1:1 auf der sicheren Seite, sagt Armin Vallée von der Verbraucherzentrale Hamburg. Im 3:1 Gelierzucker oder auch in manch einer hausgemachten Marmelade vom Markt könne Sorbinsäure enthalten sein. Kein besonders kritischer Konservierungsstoff, aber einer, der sich vermeiden ließe, so Armin Vallée. Zum Beispiel beim Selberkochen. Nur saubere Früchte ohne Faulstellen verwenden und hygienisch arbeiten, das ist immer das A und O beim Marmeladekochen, egal mit welchem Geliermittel. Elke Wiczorek.
Aber heute, wenn man sauber arbeitet, also die Gläser sauber macht, die Deckel auskocht und alle Gerätschaften gut reinigt, mit denen man arbeitet, hat man in der Regel keinen Schimmelbefall.
Passiert das doch mal, etwa weil der nur kurz haltbare Fruchtaufstrich vergessen worden ist. Wegwerfen.
Ein Tipp von Susanne Kuhlmann. Und noch eine aktuelle Meldung. An der Spitze des Umweltbundesamtes gibt es bald einen Wechsel. Neuer Präsident der Behörde in Dessau wird der Nachhaltigkeitsforscher Professor Dirk Messner. Das Bundeskabinett stimmte soeben dem Personalvorschlag von Umweltministerin Svenja Schulze zu. Messner wird im Januar 2020 Nachfolger von Maria Krautsberger.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Heute am 31. Juli sollten Sie Ihre Steuererklärung spätestens abgeben, falls Sie nicht einen Steuerberater beauftragen wollen. Normalerweise sollte sich dann auch der Unterlagenwust auf dem Schreibtisch und in diversen Ablagen ein bisschen lichten. Doch viele von uns heben viele Unterlagen viel zu lange auf. Welche Sie eigentlich schon wegschmeißen könnten, das erklärt Astrid Wulff im Verbrauchertipp.
Wir sammeln alles. Rechnungen, Verträge.
Das sind Arztrechnungen, das sind Handwerkerrechnungen, das sind Gehaltsabrechnungen.
Zeugnisse, Arbeitsverträge, Kreditverträge, Mietverträge.
So viele volle Ordner für so viele Unterlagen, teils Jahrzehnte alt. Ist das überhaupt nötig? Formal gesehen nicht, sagt Steuerberater Christian Backmann. Für Privatleute, die weniger als 500.000 Euro verdienen, gelten zumindest so gut wie keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Der einzige Punkt, der eine Ausnahme darstellt, sind sogenannte Handwerkerrechnungen. Das heißt, wenn man Handwerker für sein Privathaus oder auch für die gemietete Wohnung beauftragt, diese Rechnungen müssen 2 Jahre aufbewahrt werden.
Der Grund dafür ist der Kampf gegen Schwarzarbeit. Der Lohnsteuerhilfeverein empfiehlt, Handwerkerrechnungen sogar 3 Jahre lang aufzubewahren, falls es Streit gibt. Beim Steuerbescheid gilt, ist er vorläufig oder will man gegen den Bescheid Einspruch einlegen, sollte man die Belege dazu unbedingt aufbewahren. Ist der Steuerbescheid in Ordnung, können die Unterlagen theoretisch weggeschmissen werden. Klar, wichtige Urkunden wie Geburts- und Heiratsurkunden schmeißt man auch nicht weg. Genau wie Versicherungspolicen und wichtige Verträge.
Hauskauf, Wohnungskauf, Autokauf. Solange man im Besitz ist, sollte man das im Original aufbewahren.
Steuerberater Backmann empfiehlt auch, Rentenbescheide, Gehaltsabrechnungen, Arbeitszeugnisse und auch Schulzeugnisse zumindest bis zur Beantragung der Rente zusammenzuhalten.
Gehaltsabrechnung, mein Tipp, auch aufbewahren, weil es bei Rentenbeantragung Probleme geben kann für Fehlzeiten und dann ist es besser, wenn man die Originale vorliegen hat.
Auch bei Kontoauszügen gibt es für Privatleute keine Pflicht, sie aufzubewahren. Der Lohnsteuerhilfeverein empfiehlt allerdings, es für 3 Jahre zu tun, um bei Bedarf schnell Zahlungen nachweisen zu können. Auszüge können zwar auch bei den Banken nachgefordert werden, doch das kostet Geld. Für den Nachdruck eines älteren Auszugs nimmt die Volksbank zum Beispiel 7,50 Euro. Die Idee, alle wichtigen Unterlagen zu digitalisieren und sich vom Papierkram zu befreien, klingt gut. Steuerberater Christian Backmann rät allerdings davon ab. Er empfiehlt für den schnellen Zugriff, alle wichtigen Unterlagen einzuscannen. Wenn es darauf ankommt, zählt seiner Erfahrung nach jedoch immer das Original.
Im Zweifel, wenn es um Verträge geht, wenn es um Streitigkeiten geht, wenn es um Garantiefälle geht, wenn man sich also etwas kauft, wird eine Kopie nie ausreichen, um seinen Anspruch geltend zu machen. Die Gegenseite wird immer sagen, wir brauchen das Original, weil alles, was kopiert wird oder elektronisch erzeugt wird, ist eben anfällig der Manipulation.
Also wichtige Policen, Verträge, Urkunden, Kontoauszüge und alles, was bei Garantiefällen wichtig werden könnte oder bei der Beantragung der Rente helfen kann, sollte man besser aufheben. Und unbedingt alle Papiere, die, wenn sie einem nach Jahren wieder in die Hände fallen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Ja, da gibt's eine ganze Menge. Zeugnisse oder Geburtsurkunden, alte Geburtsurkunden.
Von Eltern, Großeltern aus dem vorvorigen Jahrhundert so quasi. Bei mir hängt da schon noch ein bisschen was dran.
Der Verbrauchertipp von Astrid Wulff war das. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Jörg Münchenberg mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um den Kampf gegen Geldwäsche. Die Bundesregierung will nun endlich auch Makler in die Pflicht nehmen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.